Weihnachten erstrahlt. Das Thema vom heutigen Morgen, Weihnachten erstrahlt. Wir sind in der Weihnachtszeit. Es gibt sicher zwei, drei, die, für die ist das jetzt wirklich eine verwunderliche Neuigkeit. Die sagen, ah, die schon wieder. Ja, manchmal gibt es so Sachen im Leben, wo überwiegen und dann verpasst man die Dimension von Weihnachten. Was ist es, was deine Weihnachten zum Erstrahlen bringt? Was ist das, was du sagst, auf das freue ich am meisten bei Weihnachten? Das Wort, das dir jetzt als erstes zu den Kopf geht. Du das mal schnell jemandem sagen. Das, was dich am meisten freut an Weihnachten. Es ist immer eine spannende Übung. Es hat immer ein paar Leute, die das dann immer wahnsinnig amüsiert. Finde ich lässig. Man kann eigentlich irgendeine Frage stellen. Es gibt immer eine lustige Antwort zu jeder Frage. Weihnachten, bei mir ist es nämlich, bei mir sind es Lichtli. Das ist spannend. Ich habe mir das überlegt. Was finde ich an Weihnachten am lässigsten? Und bei mir sind es Lichtli. Würde man mir jetzt nicht so geben. Aber es ist wirklich, ich habe gerne Lichtli an Weihnachten. Also es wäre super traurig, wäre an einem Ort, wo es nicht dunkel wird und man könnte die Kälber Latünter nicht anzünden. Tamara macht dann einmal so Kerzen vor den Eingang. Sie vergessen die auch wieder zum Löschen. Aber ich finde es lässig, dass die Kerzen brennen. Einfach, dass das mal gesagt ist. Und ich finde es lässig, wenn man da durch die Dörfle durchfährt und dann sind die ganzen Bäume voll mit den Latünterli. Das finde ich heiß. Einfach, ich finde das schön, das ist für mich Weihnachten. Ein Licht erstrahlt. Es gibt so ein Lied, ein Licht kam in die Welt hinein. Das ist für mich Weihnachten, wenn ich merke, jetzt wird es überall hell, obwohl es eigentlich dunkel wird. Es hat einen im 2013 den Weltrekord gemacht mit Lämpli, die er angezündet hat bis im Haus. Es ist wahrscheinlich kein Amerikaner gewesen. Einer aus Canberra, ein Ingenieur, der hat sein ganzes Haus voll mit Lämpli gemacht. Ich habe ein Bild mitgebracht. Das ist eigentlich nicht das Haus, das ist erst der Garten. Das Haus habe ich gar nicht gefunden, das ist irgendwo dahinter. Das sind 502.165 Lämpli. Er hat für das 50 Kilometer Kabel verlegt und zahlt pro Monat 1.700 Euro Strom. Finde ich eigentlich noch günstig. Er hat dann seinen eigenen Rekord ein Jahr später gebrochen und hat 1 Million Lämpli aufgehängt, irgendwo in Public. Und dann alles noch geschaltet mit Blinken und allem. Dort hört es bei mir dann auf. Aber ich finde es faszinierend, Lämpli, das hat für mich mit Weihnachten zu tun. Und ich finde es etwas Schönes, wenn Weihnachten erstrahlt. Ich glaube wirklich, wir brauchen die Botschaft immer wieder in unser eigenes Leben hinein, dass Weihnachten erstrahlt. Und das, was mich fasziniert, ich habe einen Vers bekommen, zwei Verse aus dem Alten Testament, aus dem Jesaja. Und es hat mich fasziniert, zu sehen, es sind eigentlich meine Lieblingsverse. Ich habe dann gemerkt, dass die Predigt plötzlich sehr persönlich wird, obwohl das ist eigentlich nichts Persönliches. Aber es sind meine Lieblingsverse, niemand weiß das, aber es sind meine absoluten Lieblingsversen in der Bibel. Ich habe die seit Jahren bei mir auf dem Tisch da, so heimlich. Und die sind jetzt einfach mir so zugefallen, um darüber zu predigen. Und ich habe eigentlich nichts dazu gefunden, warum das meine Lieblingsverse sind. Aber es sind meine Lieblingsverse, weil es Weihnachten ist. Und es ist Weihnachten, wo eigentlich vor Weihnachten schon angefangen hat. Also Jesaja hat die Verse aufgeschrieben, mehr als 700 Jahre, bevor überhaupt jemand an Weihnachten gedacht hat. Das zeigt ja, dass Gott das Konzept von Weihnachten schon geplant hat. Und vor allem, was nach Weihnachten folgt, nämlich den Ostern und all das, was überhaupt durch Weihnachten möglich geworden ist. Und mich bewegen die Verse, weil hunderte von Jahren vorher hat Gott schon einen Plan gehabt, was er mit uns machen möchte. Die Jesaja hat eben 700 Jahre vorher gelebt, war ein Prophet gewesen, wahrscheinlich der Cousin vom König vom Usia. Wahrscheinlich ist er als Martyrer gestorben, zersägt worden, nicht sehr angenehm, stelle ich mir vor. Aber das Schicksal haben ganz viele in selber Zeit noch erlitten und heutzutage ist das nicht anders. Es hat sich nicht vieles geändert. Und der Jesaja hat zwei Söhne gehabt. Das eine ist der Shear Jashub gewesen. Da hat man schon Doppelnamen, das war glaube ich so recht in gewesen. Shear Jashub. Falls ihr noch irgendwie Namen braucht für euer Kind. Und der zweite heisst Raube bald Eilebeute. Raube bald Eilebeute. Wahrscheinlich ist der schon, oder die Namen immer Bedeutung gehabt. Jetzt für mein Deutschverständnis, der hat man wahrscheinlich schon als Bankräuber angezogen. Raube bald und dann Eile mit der Beute oder irgendwie sowas. Und wenn man dann eben gesagt hat, hey Raubi, komm mal, ich bin der Raube bald Eilebeute. Also so. Das ist ein klares Statement, Doppelname spricht man aus. Das war der Jesaja. Und der hat dann Angefangen im Jesaja 61, 1-2 hat er eben die Lieblingsverse von mir geschrieben. Und das heisst, der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir. Und es ist eine Prophetie auf Jesus. Mehr als 700 Jahre bevor Jesus auf die Welt kam, ist eine Prophetie gestanden in dem alten Buch, in der Schriftrolle. Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, auf Jesus, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Und euch passiert es vielleicht gleich wie mir, dass ihr bei zwei Wörtern stolpert. Das sind nämlich die zwei Wörter ledig und Rache. Und den kann man einmal gar nicht mehr weiterdenken, weil man dort hängen bleibt. Einfach, dass man das mal kurz wegkennt. Ledig heisst nicht, dass ihr jetzt müsst euren Ehepartner loswerden. Also da hättet ihr mich falsch verstanden oder hättet ihr vor allem die Jesaja falsch verstanden. Ledig ist früher einfach viel mehr breiter deutet worden. Ledig hat ungebunden geheissen. Und heute nimmt man das ungebunden eigentlich nur noch für den Ehezustand. Ich bin ungebunden, deshalb bin ich ledig. Aber das ist hier einfach, die Gebundenen sollen frei und ungebunden sein. Das ist die Dimension. Und Rache ist auch so ein Wort, wenn man hört, ja, also wir reden nur noch vom Gott von der Liebe, der Tag der Rache, also Gott und Rache zusammenbringen. Aber Rache ist doch ein gängiges Konzept gewesen, also eigentlich ein notwendiges Konzept, um den Frieden wiederherzustellen. Es ist eine nötige Handlung gewesen, um wieder in das hineinzukommen, in eine gesunde Ordnung, die vorher war. Also man kann es zum Beispiel vielleicht mit Vergeltung ein bisschen besser begreifen. Vergelten tut man ja zum Beispiel Böses mit Bösem vergelten, aber man tut auch Gutes mit Gutem vergelten. Der Nietzsche schreibt zum Beispiel von einer guten Rache. Also gute Taten kannst du rächen, indem dass du dankbar bist. Es geht eigentlich bei dem Tag von der Rache um einen Tag von dieser Gerechtigkeit, wo Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Wo Böses mit Bösem vergolten wird. Und wir sagen immer bei Gott, das darf nicht sein, aber unser Herz sehnt sich danach, dass einer, der Böses tut, ins Gefängnis kommt. Und dass einer, der Gutes tut, belohnt wird. Und das ist der Tag der Rache. Das ist der Tag der Gerechtigkeit, wo die Friedensordnung wiederhergestellt wird. Also es ist ein gewaltiger Tag. Wir kommen wieder in das hinein, wo wir verdient haben, wenn wir Gutes tun. Und der Tag der Rache bei Gott ist ja so gewaltig, dass er dir etwas gibt, was du nicht verdient hast. Dies Gute tut Gott, dies Böse tut Gott mit dem Guten von Jesus rächen. Das ist die gewaltige Botschaft, dass du kannst Schlechtes tun in deinem Leben und trotzdem, wenn du Jesus das rächen lässt, also wenn er zahlt für dich, dann kommst du eben, wirst du nicht gerecht, wie du müsstest, sondern du wirst mit Gutem gerecht am Schluss. Und dann sehen wir auch die Dimension. Es ist ein Tag von der Rache und es ist ein Jahr der Gnade. Ein Tag von der Rache, ein Tag Gerechtigkeit und es folgt ein Jahr der Gnade. Oder wenn wir an die Ewigkeit denken, es folgt eine Ewigkeit der Gnade. Und das gnädige Jahr ist jedem im Volk Israel ein Begriff gewesen. Das ist eigentlich das beste Konzept überhaupt, was sie da, finde ich, was es da in der Gesellschaft gegeben hat. Das ist das Konzept, das hat Gott selber eingeführt im 3. Mose 25. Es hat doch die Sabbattage gegeben. Oder? Gibt es ja eigentlich heute noch den Sonntag, den Sabbattag oder den Samstag, den Sabbattag. Da soll man ruhen. Weil der Mensch braucht das immer wieder, diese Ruhephase. Und Gott hat es so vorgelebt. Und die Israeliten haben dann auch das Sabbatjahr eingeführt. Also das 7. Jahr, da soll man ruhen. Also ein Acker musst du nicht jedes Jahr beackern, musst auch mal ein Jahr lang musst du in Ruhe gehen. Im 7. Jahr. Und dann hat Gott das Gesetz eingeführt und gesagt, es gibt ein Gnadenjahr. Von dem redet eben der Jesaja. Es gibt ein Jubeljahr. Also dann, wenn alle nur noch jubeln. Weil es so gut ist. Es ist so eine gute Idee. Und das ist, wenn 7 Sabbatjahre vorbei sind, also nach 7 mal 7 Jahren, nach 49 Jahren kommt das 50. Jahr. Das ist einmal in einer Generation von einem Menschen, erlebst du, dass alles wieder ausgeglichen wird. Das heisst, wenn du im Volk Israel gewesen bist, als Israelit, und du hast dich verschuldet, und man hat dir darum den Boden weggenommen, oder du hast dich verschuldet, und du bist versklavt worden, dann hast du können auf das Jubeljahr warten. Und hoffen. Weil in diesem Jubeljahr hat das Gesetz vorgeschrieben, kommst du alles wieder rüber. Weil der Grundgedanke ist, dass alles gehört nicht dir und alles gehört nicht dem anderen, sondern alles gehört sowieso Gott. Und immer in dem Jubeljahr ist die Gerechtigkeit wieder hergestellt worden. Das heisst, dass du nicht über Generationen Schulden vererbst, sondern du kannst wieder bei Null anfangen. Und das finde ich so ein gewaltiges Konzept, dass Menschen aus der Not, aus der Schuld, aus der Armut, aus der Unterdrückung rauskommen, weil Gott sagt, ich will das. Ich will, dass du wieder bei Null stehst. Es wird dir nichts mehr von vorher angerechnet. Es ist der Tag der Rache, der Gerechtigkeit und ich tue Böses mit gutem Rächen. Und das ist genau das, was an Weihnachten angefangen hat durch Jesus. Und das ist das Angebot, das er heute noch dir und mir macht, wenn er sagt, schau, ich kann dein Leben auf Null stellen. Wir können nicht unsere Vergangenheit ungeschehen machen. Aber Vergebung ist das Konzept, das unser Leben nullt. Er macht das mit uns. Er rächt das Böse mit Gutem. Und wir sind manchmal so, dass wir das nicht schaffen. Wir sitzen da und wir lassen das nicht zu, dass Gott uns vergibt, weil wir sagen, das kann doch nicht sein. Oder wir sitzen da und sagen, ja, Gott hat vielleicht das Konzept, aber ich tue das nicht. Und wir rächen bei unseren Mitmenschen Böses mit Bösem. Aber das ist nicht das Konzept vom Himmel. Das Konzept vom Himmel ist, dass Jesus dazwischen steht und sagt, dort, wo du Rache verdient hättest, dort, wo wir menschlich müssen sagen, ja, es ist Gerechtigkeit, er hat Böses tun, mein Ehepartner, mein Freund, mein allem, ich räche das jetzt mit Bösem. Dort sagt Gott, kann Jesus dazwischen stehen und du kannst in das himmlische Konzept hineinkommen und du kannst vergeben, weil Gott dir auch vergibt. Und du kommst in ein Jubeljahr hinein, weil wieder genullt ist. Und wir nehmen es nicht wieder für, du kommst wieder den Besitz zurück, der dir weggenommen worden ist. Und für mich ist das Weihnachten, das ist für mich darum in dem Jesaja, das ist so ein gewaltiges Konzept vom neuen Leben, das möglich wird. Von einer neuen Dimension von Leben, die möglich wird, wenn man das zulässt. Und Jesus hat das auf sich selber bezogen. Also es ist faszinierend, im Lukas 4 ist Jesus getauft worden. Und dann heisst es nach der Taufe, im Lukas 3 ist er getauft worden, im Lukas 4 heisst es, erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. Also es ist genau das passiert, was im Jesaja heisst, kannst du mir den Vers nochmal zeigen, der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir. Also Prophetie, hunderte Jahre später erfüllt sich, weil Jesus verlässt nach der Taufe die Jordan-Gegend und es heisst, der Geist ist auf ihm. Dann geht er in die Wüste, er wird dort versucht vom Teufel und er kommt aus dieser Wüste raus, nicht niedergeschlagen und total erdrückt und der Geist des Herrn hat sich verflüchtigt, sondern es heisst, wie weiter im Vers 14, erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Auch in dieser schlimmen Versuchungszeit, er kommt mit dem Geist zurück. Also der Geist Gottes ist und bleibt auf mir. Das ist die Prophetie, was heißt. Und das heißt, er ruht auf mir. Oder? Er schwebt so über Jesus. Und Jesus kommt dann zurück, er fängt in der Synagoge an zu predigen und dann kommt er das erste Mal zurück in seinen Heimatort nach Nazareth, wo er aufgewachsen ist. Das ist wahrscheinlich ein spezielles Erlebnis. Ich habe gerade wieder einen Film geschaut, wo er nach 30 Jahren das erste Mal zurückkommt in seinen Heimatort. Und dann fangen all die alten Muster wieder an zu spielen. Du bist wieder zurück, du siehst all deine alten Kollegen, denkst, was ist aus dem geworden? Du merkst, alle beobachten dich. Ich bin gestern auf dem Grabser Markt gewesen, wo ich aufgewachsen bin, nicht nach 30 Jahren, sondern mindestens einmal im Jahr laufe ich durch den Grabser Markt, wenn Weihnachtsmarkt ist. Und dann merkst du, alle Augen ruhen auf dir. Ist völlig übertrieben. Aber ich hatte so das Gefühl, weil du siehst ja alle aus der Schulklasse und an jedem Stand ist noch irgendwie eine Mami von dem und liest mit noch irgendeinen Socken. Und alle schauen, das ist jetzt der kleine Andreas, der kommt wieder zurück. Ja, was ist echt aus dem Vater? Nein, der ist aber, ja, der gefällt. Hat er jetzt tatsächlich grau? Ja, das ist wahrscheinlich das Licht. Du hast das Gefühl, alle schwätzen. Jesus kommt zurück in die Heimatgegend und er geht in die Synagoge, wie man es so macht. Und dann steht er auf zum Schriftvorlesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Und da fangen da die Zufälle von Gott zu spielen. Oder er kommt einfach eine über, er liest nicht aus. Er kommt eine über und es ist die Jesaja-Rolle. Und dann rollte sie auf und fand die Stelle. Ich glaube nicht, er hat aufgerollt und hat angefangen zu suchen und hat ja noch kein Nümmerli gehabt und Nümmerli gesucht. Und ich dachte, warte mal, eine habe ich noch. Ich glaube, er hat aufgerollt und Gott hat ihm eine Stelle gezeigt. Und er fängt die Stelle an zu lesen. Und welche Stelle ist es? Es ist genau die Stelle. Er kommt zuerst mal wuchtig zurück in seine Heimat und er liest die Stelle, der Geist Gottes, des Herrn ist auf mir. weil der Herr mich gesalbt hat. Ich muss euch den Moment vorstellen. Das sind die Momente, aus denen wird ein Hollywood-Film gemacht. Du kommst zurück und du liest, er hätte irgendetwas können lesen. Seine Augen fanden diese Stelle. Und er liest vor, der Geist Gottes, des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen und so weiter. Und dann heißt es, er liest dir eine Stelle vor. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Oder das ist das Grabser-Marktphänomen. Alle sahen ihn gespannt an. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Er begann zu reden und er sagte einfach, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Spürt ihr die Dynamik ein bisschen? Also mir wummert das in meinem Herzen. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Auf das, was hunderte Jahre gewartet haben. Und du sitzt in dem Raum und du erlebst das. Und das heisst, also dann sind alle super excited worden. Das heisst, alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Also ich nehme an, die Leute, wow, wow, hey, wow, hey, oh, wow, hey. Das, es fängt so eine Euphorie an. Du denkst, wow, was passiert jetzt da? Du merkst, irgendetwas passiert. Im Nachhinein kann man sagen, es ist geschichtsträchtig. Im Moment merkst du einfach, es passiert irgendetwas. Und dann ruiniert Jesus den ganzen Moment. Jesus hat so eine phänomenale Eigenschaft, to spoil a moment, to ruin the Holy Spirit moment. Denkst du, nein, das darfst du nicht machen. Das ist wie wenn der Kriegel sein Paddy spielt und dann kommt er runter von der Taste weg oder haut noch einen falschen Akkordeon und denkst, nein, jetzt bin ich gerade so schön in der Anbetung und jetzt ruiniert er den Holy Spirit moment. Es gibt so die Videos im Internet, wo irgendwelche Super-Worshipper auf den Schlagzeug-Button kommen beim Piano. Sorry. Ruined, oder? Und Jesus ruiniert den Moment, weil wo alle so, wow, 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 da passiert etwas, so dort sitzen. Sagt er, ach übrigens, ihr wollt ja eigentlich wahrscheinlich sowieso nur, dass ich da auch Wunder tue, was ihr gehört habt von vorher. Ich mache das nicht. Ich bin gekommen für die Elende. Das ist seine Message. Und nicht für euch, zum euch unterhalten. Und dann heisst es, die Stimme kippt. Die alle waren begeistert, noch heisst alle waren zornig. Und sie haben ihn rausgeschleppt und haben ihn wollen vom Felsen oben runterwerfen. Mich bewegt das, wie Jesus einfach seinen Weg geht. Er hätte in dem Moment baden können, wo seine ehemaligen Schulkollegen bestaunen und sagen, sie haben gesagt, ist das jetzt nicht der Sohn von Josef? Das ist doch, wow, und der ist jetzt, also, oder? Das musst du im Kopf, musst du das zuerst mal ordnen. Jesus konnte in dem Moment baden, aber er folgt seiner Linie, seiner Identität. Und er sagt, schau, ich bin nicht für das da, um euch glücklich zu machen. Ich bin nicht für das da, um euch zu unterhalten. Ich bin nicht für das da, um euch ein paar Sachen vorzaubern. Ich bin da, um den Elenden eine gute Botschaft zu bringen. Das ist meine Dimension. Und sie wollen ihn töten. Und er läuft dann einfach durch sie durch und läuft seinen Weg. Und er hat das machen, weil es Weil es eben heisst, kannst du mir den nochmal geben, der erste Satz, der Geist Gottes des Herrn ruht auf ihm. Er ruht auf Jesus. Darum, er hat so stark in seiner Identität sein, weil er aus dem Geist aus sich heraus erlebt. Er hat nicht Menschen glücklich machen. Und ich glaube, das ist eines der grössten, faszinierendsten Konzepte, die wir als Menschen entdecken können, dass wir in Gottes Geist ruhen und er in uns ruht oder über uns ruht. Und dass wir aufhören, Menschen gefallen. Sagt, ich ruhe in dem. Ich bin einmal mit meinem Auto, das ist das Auto von meinen Eltern, sie haben so ein Subaru Justica, also die kleinen Traktörli, bin ich von Buchs heimgefahren, ich bin gerade am Tanken gewesen, bin heimgefahren und ich fahre dann einmal, bin ich recht zügig gefahren mit dem und der hat nicht so wahnsinnig gute Dämpfung gerade, da ist ein rechts Kurvenverhalten. Und bin ich heimgekommen, parkiert und dann schaut der Papa oben runter, schaut auf mein Auto und sagt, du bist auf dem Dach. Bin ich ausgestiegen und dann ist der Tankdeckel auf dem Dach gelegen. Von Buchs bis auf Grabs heim, 4,5 Kilometer, bei meinem Fahrstil. Das ist für mich das Symbol. Der Tankdeckel ruht auf meinem Auto. Egal wie kurvig du dich ins Leben hineinleihst, Gottes Geist ist die Ruhe selbst. Und du denkst, jetzt habe ich den Kaib abgeschüttelt. Er ruht auf deinem Leben und er ruht auf Jesus. Und egal wie stürmt um dich herum, wie Jesus im Boot hat können ruhen, Geist Gottes ruht auf deinem Leben. Und es ist nicht eine passive Ruhe, sondern es ist die Kraft, die alles in deinem Leben kann explodieren lassen, positiv zum Leben bringen. Oder? Am Anfang heisst es, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Am Anfang war Tohu, war Bohu, war Chaos. Und der Geist Gottes ruhte, schwebte über dem Wasser. Und dann kommt die ganze Entwicklung, die Gott angeschossen hat. Und das Gleiche ist in unserem Leben. Wir brauchen den Geist, der über unserem Leben ruht. Bist du dort angekommen, wo du kannst sagen, ja, ich, Geist Gottes ruht über meinem Leben und ich ruhe in ihm. Er in mir und ich in ihm, wie es die Bibel heisst. Ich ruhe auch in ihm. Das Ding ist, dass das Resultat ist, dass das dir Identität gibt. Geist Gottes gibt dir immer Identität. Und das hat mit dem Wort gesalbt zu tun. Oder Geist Gottes, wenn Gott uns salbt, dann tut er das mit dem Heiligen Geist machen. Im 1. Johannes ist ein Vers, 1. Johannes 2, 27, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Das ist die Salbung von Gott, die er uns anbietet. Genauso wie Jesus gesalbt ist, möchte er dich salben mit dem Heiligen Geist. Und das ist, also das Volk von dem ist, dass du Identität bekommst. Oder wir sehen bei David, der gesalbt worden ist, der König David. Da heisst, er ist gesalbt worden, er ist ein Hirte und plötzlich, da passiert etwas in ihm. Es heisst im 1. Samuel 10, 16, da heisst, da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Also was ist passiert, wo man ihn mit Öl gesalbt hat? Der Geist von Gott ist gekommen und es hat ihm die Identität vom König gegeben. Der erste König, der Saul, genau gleich. Der Samuel nimmt den Saul zur Seite und sagt, kannst du mir den Knecht wegschicken? Weißt du, er hätte es im Keimen machen. Ich stelle mir dann immer vor, wie du über dem Keimen salben. Er lehrt ihm so ein Ölfüllhörnchen über den Grind. Nachher kommt er wieder zurück zum Knecht und der Knecht schaut ihn an. Saul, du, nein. Saul, du hast doch, nein. Saul, ist irgendetwas, nichts. Saul, das ist Öl. Ja, ich habe gerade, ich bin beim, ich habe mir Currywurst geholt und Fritteuse ist explodiert. Irgendwie musst du dann erklären, wie hast du jetzt Öl auf den Kopf bekommen? Wenn du nicht darfst sagen, ich bin gerade zum König gesalbt worden. Und der hat dann zum König gesalbt und was passiert? Im 1. Samuel 10, da heisst es, dass sein Herz wurde verwandelt und er geriet in Verzückung durch den Heiligen Geist. Also immer wenn Gott jemanden salbt, dann hat das eine Heilige Geist-Dynamik. Und es gibt dir Identität, du weißt dann, wer du bist. Ich glaube, das ist das Problem, dass wir oft aus uns selber heraus erleben. Jesus hat gewusst, wer er ist, darum hat er nicht müssen in der Heimatstadt seine Leute glücklich machen. Er hat gewusst, ich weiß, wer ich bin. Und hat aus dem Heiligen Geist, aus dieser Identität heraus gelebt. Er hat nicht müssen Menschen gefallen, hat nicht müssen Menschen glücklich machen, hat nicht müssen eine Rolle spielen, die ihm nicht fügt, hat nicht müssen etwas sein, wo er eigentlich gar nicht will, aber wo er das Gefühl hat, die anderen wollen das. Und das Verrückte ist, er hat nicht müssen Mühe geben, sich selber zu sein. Die Leute sagen doch immer, ja, bist doch dich selber. Das ist auch anstrengend, sich selber sein. Ohne Heiligen Geist ist alles ein Krampf. Wenn du nicht aus Gottes Geist herauslebst, ist alles im Leben ein Krampf. Der Charlie Chaplin, 1918, hat in den USA einen Wettbewerb gegeben, der ist schon berühmt gewesen, wer kann am besten den Charlie Chaplin imitieren? Sein Gang, oder der mit dem, kennen Sie? Ich habe den als Bub immer nachgemacht mit dem Regenschirm, einen Hut angelegt. Dann hat es so eine Charlie Chaplin Competition gegeben. Wer kann den Gang am besten imitieren? Und zufällig war Charlie Chaplin gerade dort gewesen und hat gesagt, komm, ich mache mit. Und dann hat er mitgemacht bei dem ganzen riesigen Wettbewerb, was auf dem Jahrmarkt, wo es darum ging, wer kann am besten Charlie Chaplin Gang imitieren? Ist er 20. geworden. Es ist noch schwierig, sich selber zu imitieren. Es ist wirklich im Leben anstrengend, wenn du willst, aus deinem besten Wissen und Krampfen raus, wenn du willst, dich selber sein. Das Einzige, was dich entspannt, ist, wenn du sagst, ich fange aus Identität aus, die Gott mir gibt. Das ist deine wahre Identität. Und das ist krampflos. Und das ist entspannend. Und dann sind wir bei dem Vers, wo wir denken, einmal, wenn er dann eben weitergeht, für wer ist eigentlich Jesus gekommen, für wer ist die Botschaft, dann denken wir immer ja für die Elenden und Armen und die Kaputten und so. Ich hatte einmal eine Predigt vor ein paar Jahren, ist schon einige Jahre her, im Kreis 4 in Zürich bin ich eingeladen in eine Kirche. Ich habe nicht gewusst, was das für eine Kirche ist. Und da sind etwa, vielleicht etwa 18 Leute dort gehockt. Ich dachte, ja gut, ist jetzt ein bisschen Aufwand für die 18 Nasen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, was das für Leute sind. Alle aus der Szene. Da sind Prostituierte gehockt. Da sind Zuhälter gehockt. Da sind Trögerler gehockt. Da sind Obdachlose gehockt. Niemand anders, nur so Leute. Und mir ist so durch den Kopf, wie Jesus mir sagt, schau Bob, jetzt gibt es so viele Kirchen in der Schweiz, wo ihre netten Gottesdienste feiern. Wenn ich jetzt auswählen müsste, ich wäre heute Morgen da. Das sind die Elenden, das sind die Zerbrochenen, das sind die Gefangenen und die Gebundenen. Und das verstand ich. Und ich habe dann lange den Vers so gelesen, ja für die anderen, bis ich gemerkt habe, ich bin auch manchmal genau so. Ich bin auch einer der Elenden. Mir ist diese Woche Hund Elend gegangen, ich hatte einen Magen-Darm. Kommt mir nicht zu näher. Entschuldigung. Ich bin am Freitag im Auto gefahren und habe Säckchen gefüllt und es ist dann mit der Zeit nichts mehr gekommen. Und auf dem WC dann auch, du weißt dann nicht mehr, welches Körperteil du jetzt auf den Ring drücken, weil es kommt ja bei allen Löchern. Und ich habe dann, ja, too much detail, sorry. Aber es hilft manchmal. Mir war Sterbenselend. Logisch, ich bin auch ein Mann. Ja, Frauen sagen lächerlich. Aber ich komme dann manchmal an den Punkt, wo ich nicht mehr mag. Und dann bin ich in dem Auto gehockt und habe mein Säckchen da gegeben. Und dann dachte ich, ich mag nicht mehr. Und ich denke dann tatsächlich, mir kommt dann das Wort sterben. Kennt das jemand? Bitte. Gut. Also, bei mir kommt das Wort, hey, sterben, du heiter Fahne. Und dann kommt mir dann plötzlich wieder den Sinn, es ist ja nicht, wir müssen nicht in Relation stellen, was für Schmerzen haben andere. Aber Jesus hat auch den Elendweg gemacht, ans Kreuz. Das ist eine andere Dimension. Aber der hat auch an Sterben gedacht. Und das ist eben dann auch mit Weihnachten zu tun, weil dort hat das alles angefangen, die ganze Botschaft. Und dann habe ich gemerkt, ja, in meinem Leben gibt es Momente, wo ich sterben will. Vielleicht geht es dir nicht mit der Krankheit so, vielleicht geht es dir so, weil du irgendwo einen Moment hast, wo du sagst, Scheibe, das ist so schlimm, ich will nicht mehr leben. Wo du sagst, ich gehöre zu den Elenden. Elend kann man auch übersetzen mit Armut. Also die ganz Armen, wo du sagst, ich bin arm an Geld, ich bin arm an anderen Sachen. Du sagst, ich habe eine Armut in meinem Leben. Und da heisst es, Jesus ist gekommen. Und das ist eine gute Botschaft für dich, dass er genau mit dir möchte Gemeinschaft haben und in deine Armut, in dein Elende da sein. In dies möchte ich stehen, nicht in das von den anderen, sondern in dies. Wo bist du zerbrochen? So viele Menschen, oder? Sind zerbrochen und man merkt es nicht, weil das ist etwas Innerliches. Bezüchungen, die kaputt gegangen sind oder irgendetwas, das dich so verletzt hat, hat immer mit Bezüchung zu tun, wo dein Herz zerbricht. Vielleicht bist du zerbrochen über deine Vorstellungen an Gott. Und das ist ein zerbrochenes Herz. Vielleicht über deinen Ehepartner. Und das ist eine Zerbrochenheit. Und was du gemacht hast, ist Rache. Weil du sagst, es ist die natürliche Folge, ist Rache. Und Gott sagt aber, hey, ich habe ein anderes Konzept. Ich habe Vergebung, dass du kannst positiv rächen, dass du kannst mit Vergehen etwas Böses rächen. Und das wird dein Leben entspannen und verändern. Vielleicht gehörst du zu den Gefangenen, wo du sagst, ich merke, ich bin in der Unfreiheit drin. Vielleicht gehörst du zu den Gebundenen. Das sind für mich die, die nicht merken, dass sie gefangen sind. Irgendwo ist eine Gebundenheit. Und Gott sagt, hey, ich möchte dich frei machen. Möchte ich frei machen. Und vielleicht gehörst du zu den Trauernden, weil du etwas verloren hast, weil du merkst, Sachen, die in deinem Leben sind verschwunden und werden nicht mehr kommen. Das ist ein natürlicher Prozess vom Leben. Immer mehr Sachen verschwinden und kommen nicht mehr. Sachen, die du verpasst hast und du kommst so in ein Trauern rein. Und da ist die Weihnachtsbotschaft, die Gott schon ein paar hundert Jahre vor Weihnachten aufgeschrieben hat. Ich bin gesandt worden, um den Elenden eine gute Botschaft zu bringen, um die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Wenn du gefangen bist, möchte ich dir Freiheit verkündigen. Und wenn du gebunden bist, dann sollst du jetzt frei und ungebunden sein. Und es gibt einen Tag der Gerechtigkeit, wo du nicht böse Rache erleben wirst, Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wird deine Rache positiv sein. Und du wirst in ein Jubeljahr hineinkommen. Das Jubeljahr, das du jetzt schon erleben darfst, wenn du mit ihm unterwegs bist. Das ist für mich Weihnachten. Und darum sind das meine persönlichen, geheimen Lieblingsvers aus der Bibel. Weil sie so eine geballte Ladung an dem drin haben, was Jesus und Gott für uns geplant und gemacht haben. Und es bleibt nicht bei uns. 2. Korinther 2, 5, 20 heisst, dass wir ein Botschafter sind an Christi Stadt. Das heisst, dass wir dürfen jetzt da heute rausgehen in die Weihnachtszeit und Menschen begegnen, die arm sind, Menschen begegnen, die elend sind. Oder denen, die es elend geht. Menschen begegnen, die ein zerbrochenes Herz haben. Und Christus in uns, weil der Heilige Geist auf uns ruht, möchte denen begegnen und möchte Weihnachten erstrahlen lassen in dem Leben von ihnen. Das ist dein Gesandtsein. Du bist auch gesandt. Wie Christus gesandt ist. Wie mein Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Johannes 20, 21. Wir machen es so, dass wir jetzt noch etwa 1,5 Lieder singen. Und ihr könnt in dieser Zeit, wenn nicht zu lange warten, es ist nicht eine lange Zeit, aber ihr könnt hier zu dem Tischli führen gehen oder zum Tischli dahinten und ihr könnt ein Lichtli anzünden. Ihr müsst das nicht machen, aber manchen hilft es, so ein Lichtli anzünden. Zum sagen, ich möchte in dem Bereich, möchte ich, dass Weihnachten wird. Die Botschaft von Weihnachten. Könnt ihr ein Kerzchen für euch anzünden und Gott das betend hinlegen? Oder euch kommt ein Name in den Sinn von einer Person, die noch merkt, da bin ich vielleicht noch im Rache-Modus. Oder die Person ist zerbrochen und eigentlich möchte Jesus da reinkommen. Oder ich wünsche mir, dass Jesus da reinkommt. Und dann könnt ihr für die Person ein Lichtchen anzünden und Gott die Person betend hinlegen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der bist, der es hell gemacht hat in unserem Leben. Dass das dein Plan war, schon lange bevor Weihnachten war. Und wir bitten dich jetzt, dass wir dürfen in dieser Weihnachtszeit jedes Mal, wenn wir irgendwo ein Kerzli oder ein Lämpli sehen, dass wir sehen, dass du der bist, wo eben die Rache von uns genommen hat und wo uns so eine positive Rache schenkt, das Gute schenkt, uns gut vergeltet für unser Böse. Und dass wir dürfen eintauchen in Weihnachten, in das Licht, weil du uns das Angebot machst und dich an uns verschenkt hast. Lass es hell werden in unserem Leben, heute ganz neu und in den Leben der Menschen um uns herum. Lass es hell werden. Amen.